Welcome back to the second panel of the ENEW.
Willkommen zurück zum zweiten Panel der Konferenz ENEW School. Ich möchte nur einige wenige Dinge sagen, weil die Moderatorin Katrin Peters noch mehr zum Panel sagen. Warum haben wir den Titel Lernraum gewählt? Das ist natürlich ein ganz spezifischer Bericht im Bereich der Architektur, denn wir befassen uns heute ja auch mit der Campus-Architektur. Aber es bezeichnet auch andere Lernräume, zum Beispiel eine Ausstellung wie die unsere. Und ich hatte die Möglichkeit, Harald Seemanns, die Ausstellung von ihm im Monte Verita noch mal vor einigen Wochen mehr anzuschauen. Dann habe ich verstanden, dass diese Ausstellung der Grund ist, warum ich hier stehe. Denn ich habe so viel gelernt über die verschiedenen Utopien des Modernismus, weshalb ich als junge Studentin mich dieser Frage befassen wollte. Und das wird natürlich auch bei diesem Panel diskutiert. Welche Lernräume und wie in diesen Lernräumen wir lernen und wie das zum Ausdruck gebracht wird. Ich möchte Katrin Peters vorstellen. Sie ist Professorin für die Geschichte und Theorie der visuellen Kultur an der Universität der Künste in der Hochschule der Künste in Berlin. Und sie arbeitet im Graduate-Programm über das Wissen der Künste. Und sie forscht über die Genealogie des Designs in Bezug auf Gender und Medien und ist auch Herausgeberin des Magazins für Medienwissenschaft. Vielen Dank, Marion, für die Einführung. Ich freue mich wirklich, Teil des Projektes zu sein. Und das wirklich so fantastisch ist. Die Ausstellung ist so wunderbar und das erste Panel heute Morgen war auch ganz, ganz faszinierend. Es ist mir eine große Ehre, dieses Panel zu den neuen Lernorten zu moderieren. Wir haben fantastische Gäste aus Nigeria, Brasilien und auch aus Berlin. Sie sitzen schon hier. Ich möchte sie kurz vorstellen und später dann jeweils vor dem Vortrag detaillierter vorstellen. Anna Bierenbach kommt aus der Universität von Bahia in Brasilien. Sie ist eine Expertin über die Arbeit von Lina Bobardi, die wir auch in der Ausstellung sehen. Und neben ihr sitzt Bayo Amole aus Nigeria. Er ist Professor an der Femi Obovo Universität in Ifeile in Nigeria. Ein Campus, der sehr bedeutend ist für die Ausstellung als Ganzes. Ein Beispiel für die Transformation des Bauhauses Erbes und im Hauptraum der Ausstellung zeigt man einen Film Wisri Ephrat über den Campus in Ife, Nigeria. Bayo Amole arbeitet dort und er ist wirklich ein Experte in der Architektur und auch über die Erfahrung der Architektur. Dann haben wir Eduard Kögel, ein Experte für die chinesischen und deutschen transkulturellen Erfahrungen in Planung und Architektur. Und neben ihm Ufu Obudaga, die Demas Nwoko begleitet. Demas Nwoko ist ein sehr berühmter nigerianischer Architekt und Künstler, der hergekommen ist, um seine Arbeit vorzustellen, was sehr wichtig ist für die nigerianische Geschichte und für die neue Art und Weise der Lernorte. Ufu Gubudaga ist seine Tochter. Sie ist eine Architektin und sie wird seine Arbeit vorstellen. Begrüßen Sie bitte mit mir unsere Gäste. Alle Präsentationen werden sich mit Architektur und Design für pädagogische und Lernzwecke befassen. Wir werden die Beziehung zwischen Architektur und den Lehrplänen befassen. Und wir möchten die Frage beantworten, inwieweit die neuen räumliche Ordnung der Lernordnung die Ideen des Lernens und des Entlernens reflektieren. Wir können vielleicht noch mal darüber nachdenken, ob die Gebäude, die physischen Räume neue Arten des Lernens stimulieren und ermöglichen können. Sind sie aktiv in dem Lernprozess? Was ist die Wirkung des Gebäudes und auf daraus, wie wir lernen und was wir lernen und auch ganz wichtig, was wir vielleicht wieder verlernen? Und Simone Hein sagte ja heute Morgen, dass die Kunsthochschule in Weißensee, dass vielleicht das Gebäude dieser Kunsthochschule Weißensee gar nicht so bedeutend sei. Vielleicht denken Sie darüber anders, aber wir denken über die Auswirkungen des physischen Raums des Gebäudes nach. Und das ist mit Sicherheit auch ein Erbe des, von Bauhaus, darüber nachzudenken, wie wir lernen, wie wir studieren, was wir in bestimmten Gebäuden erfahren. Verlernen stellt das etablierte Wissen und traditionellen Instrumente in Frage und was man wissen kann, um neue Perspektiven zu ermöglichen. Die Frage ist, brauchen wir eine Alternative für den Klassenraum, um uns neuen Perspektiven öffnen zu können? Der zweite Aspekt ist die Frage der Hybridität. Ich denke, alle werden sich mit der Frage befassen, welche hybriden Formen es gibt, die Beziehung zwischen modernistischen und lokalen Formen. Es ist evident, dass der internationale Architekturstil ein internationaler Stil ist, der sich internationalisiert hat. Aber wenn wir uns das mal genauer anschauen und Pater Mitter hat das heute sehr beeindruckend gezeigt. Wenn wir uns die Geschichte der Moderne anschauen, aus der postkolonialen Perspektive, dann sehen wir, dass der Modernismus, der sogenannte internationale Stil, immer schon eine hybride Form gewesen ist, eine Verbindung der transkulturellen Beziehung oder wie Pater Mitter gesagt hat, eine multiple Moderne oder Kosmopolitik. Ich glaube, diese zwei Perspektiven können vielleicht durch konkretere Beispiele miteinander in Verbindung gebracht werden. Und damit möchte ich jetzt eigentlich kurz Eduard Kögel vorstellen, der zuerst reden wird. Eduard Kögel hat viele Artikel veröffentlicht zur Beziehung zwischen Europa und China, zu chinesischen Architektur. Und er hat Architektur wie auch Stadt- und Regionalplanung studiert mit Lucius Burckhardt in Kassel. Lucius Burckhardt ist der Gründer der sogenannten Zoologie, die Wissenschaft des Spazierengehens. Und ich hatte gedacht, dass das vielleicht damit zu tun hat, dass man aus der Klasse heraus, aus dem Klassenraum herausgeht, nach draußen geht. Er hat an der TU Darmstadt unterrichtet, hat er non-europäische Architektur unterrichtet und er hat seinen PhD an der Bauhaus-Universität in Weimar gemacht, hat über die Arbeit der chinesischen Architektur im Exil. Er hat auch eine Internetplattform zu chinesischer Architektur und ist ein Berater und Programmkurator des AEDIS Network Campus. Zwei seiner Artikel sind besonders zu erwähnen. Zuerst einmal eine jüngste Publikation, das Buch Rent Documentation zur Arbeit von Ernst Boschmann und chinesischer religiösen Architektur am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und es war das Ergebnis eines Forschungsprojekts der TU Berlin. Und im Jahr 2016 hat er einen Katalog mit AEDIS der Galerie veröffentlicht zu chinesischen Architekten und chinesischen Museen. Die jüngste Publikation ist ein Artikel zum Katalog von Bauhaus Imagineer. Ein sehr dicker Katalog, sehr schwergewichtig in vielerlei Hinsicht. Und in diesem Artikel befasst er sich mit Gropius' Begegnung mit dem chinesischen Architekten Pei, ein Thema, das er jetzt auch in seinem Vortrag vorstellen will. Und Eduard Kögel war auch Teil des kuratorischen Beraterteams in der Sektion Moving Away in der Ausstellung.
much for this kind introduction.
Danke für die nette Vorstellung. Wenn Sie sich dieses Bild anschauen, dann sehen Sie, dass das kein authentischer Tiger ist. Das ist etwas, was hier überlagert wurde, kopiert wurde, eine Vorlage benutzt hat. Hier haben wir Brother Sharp, der authentische Bruder Sharp in Ningbo 2010. Jemand hat sein Smartphone genommen und hat ihn fotografiert und er wurde berühmt, wurde zum Superstar in ein paar Wochen, einfach weil der Mensch einfach authentisch aussieht. Sie haben dann angefangen, seine Kleidungsweise für eine Fashion-Linie zu nutzen. Und wie gesagt, das ist etwas, wo Authentizität wirklich bekannt ist. Kommen wir nach China, dann haben wir es häufig, solche Kopien. Die Chinesen lieben es, europäische Sachen zu kopieren. Aber das ist nicht so. Das waren nicht die Chinesen. Das waren holländische Kollegen. New Amsterdam, keiner wollte das kaufen. Nach 10 Jahren wurde es abgerissen, weil es stand 10 Jahre lang leer. Das hier war eine sehr originelle Lösung. Jemand hat gesehen, dass diese Kirche von Corbusier hübsch aussieht, als Bar genutzt werden kann. Dann hat man in einer chinesischen Stadt das nachgebaut und das hat den Franzosen nicht gefallen. Die Regierung hat sich dagegen gewandt und man musste das dann wieder wegnehmen. Sieht man Architektur in China aus historischer Sicht, dann kann man sehen, dass es vor 1920 keinen Architekten gegeben hat. Es gab hier immer Dinge, die aufeinander setzten, die man zusammenfügte. Das war wie vorgefertigtes Bauen, wo man die Dinge, die Komponenten bestellen konnte. Vor Ort hat man das dann montiert. Das hat man schnell gemacht. Es wurde vorbereitet in der Werkstatt. Kein Architekt wurde gebraucht. Und das ist der Grund, warum es keine Architekten gab bis in die jüngste Zeit hinein. Und deswegen will ich jetzt mal die wichtigsten Aspekte von Zeitraum und Umfeld beleuchten in China, bevor ich dann zwei Beispiele zeigen, wie Gropius und Pei, Sharon und Li chinesische Dinge kopiert haben. Im Westen sehen wir Zeit immer als lineares Element, etwas, was aus der Vergangenheit kommt, in die Zukunft geht, und zwar mechanisch. In China sieht man die Zeit anders. Da geht es um Dauer und Moment. Jeden Moment kann man die Richtung wechseln. Und die Gesamtdauer, da hat man Beziehungen mit Menschen und das zeigt die Beziehung, die man selbst in einer Beziehung hat. Vielleicht ein kleiner Aspekt dazu genauer. Architekten, als die vor ein paar Jahren nach China kamen, wollten die immer einen Vertrag haben. Die Chinesen wussten nicht warum. Sie haben ihnen einen Vertrag gegeben, aber die Westler haben nicht verstanden, dass dieser Vertrag die Grundlage ist für weitere Verhandlungen. Und das bedeutet, man kann alles unterzeichnen, jeden Vertrag unterzeichnen, aber das hängt von dem Moment ab. Dem Moment, wo man unterzeichnet und wo man vielleicht die Richtung ändert. Darauf muss man vorbereitet sein. Das Gleiche trifft auf den Raum zu. Wir hier sind im Westen so egozentrisch. Wir verstehen die Menschen nicht, die geozentrisch denken. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn wir diesen Menschen hier bitten, uns zu führen bis zu diesem blauen Punkt, wird er sagen, gehen Sie geradeaus, dann gehen Sie rechts, dann wieder links und dann sind Sie an Ihrem Punkt. Wenn Sie diesen Herrn fragen, Sie zu führen, wird er sagen, erst nach Süden, dann nach Westen, dann wieder nach Süden. Das bedeutet, er ist zentriert in seinem Umfeld, er ist Teil seines Umfeldes, eingebettet in unsichtbare Netzen. Deswegen braucht er keine Architektur, die etwas nach außen hin erklärt. Hier, bei uns ist es anders. Wir sind viel egozentrischer hier. Wir sehen uns als außerhalb der Umwelt stehend und wir vertreten den öffentlichen Raum. Und die Gebäude sind Symbol unserer Repräsentation. Und das ist ein großer Unterschied im Ansatz. Und das wird von den Chinesen auch selbst nicht so wirklich verstanden, weil da gibt es heute auch viele Einflüsse durch die westlichen industrialisierten Gesellschaften, da gibt es Überlagerungen. In der Landschaft ist es ähnlich. Es gibt dramatische Landschaften. In der künstlerischen Darstellung sehen wir nur wenig davon. Der Rest ist offener Raum, wo wir unsere Vorstellungskraft walten lassen können und mehr Landschaft uns denken können. Das zieht sich auch durch bis in die Literatur hinein. Wird genutzt auch für die Gartenkomposition. Das hat auch INP gemacht. Und was wir hier sehen in der Miniaturisierung, die man aufstellen kann im Wohnzimmer, wo man das hinstellt im Wohnzimmer als Erinnerung an echte Landschaften, als Erinnerung an Literatur, an andere Kunstformen. INP hat eine solche Komposition gemacht in einem Museum, das er gebaut hat in Suzhou. Nun zu Gropius und P. 1946. Gropius bekam den Auftrag, die Universität in Shanghai zu entwerfen. Auf einem ehemaligen Flugplatz, da gab es nichts, das war also ein leeres Gelände. Er hat dann INP gebeten, in seine Gruppe zu kommen, und Pei hat erstmal eine Wasserlandschaft entwickelt, weil im chinesischen Kontext ist man Teil der Umwelt. Deswegen kann man das natürliche Umfeld so ändern, wie man es haben möchte. Das heißt, es gibt keine vorgegebene Landschaft, die zu schützen ist, weil man ist selbst Teil dieser Landschaft. Man kann die Landschaft verändern, sodass sie den eigenen Ideen genügt. INP, Gropius und die ganze Gruppe haben diese Universität entwickelt, und Pei hat eine Skizze gemacht, um die Gebäude zu zeigen, wie sie eingebettet sind. Das ist eine Komposition der Höfe, und Sie sehen, dass INP von Mies van der Rohe viel beeindruckter war, aber auch viele traditionelle Ideen in der Architektur aufgenommen hat. Er hat den Gedanken aufgenommen, vorgefertigte Module zusammenzufügen, so wie es Mies van der Rohe in seinem Architekturentwurf vorsah. Das war also eine Sache, die nicht gebaut wurde, die für Shanghai entwickelt wurde. Pei ist dann in der Lage gewesen, eine Universität in Taiwan zu bauen. Hier sehen wir Hans Scharoun und Chen Quanli. In den 40er Jahren durften sie hier in Berlin nicht bauen. Und deswegen haben sie einen deutsch-chinesischen Werkbund gegründet. Der hatte den Titel GWEB. Dort hat man funktionelle Fragen diskutiert, und die haben versucht festzustellen, was ist Feng Shui. Es gab nicht viel Literatur dazu. Chen Quanli hatte China verlassen, als er 15 war. Deswegen haben sie ihre eigene Interpretation gemacht. Die haben gesagt, okay, die Landschaft ist wichtig. Und hier sehen Sie, dass Landschaften zu einem kritischen Thema in den Zeichnungen geworden sind. Und hier hat man versucht, auch mittels der Zeichnung neue Architektur zu definieren. Chen Quanli, den habe ich gefragt, warum hat der Feng Shui studiert. Er hat gesagt, ich weiß nicht genau, aber ich bin Taoist und ich liebe Jazz. Und das war eine Inspiration für meine Architektur. Sobald er einen Auftrag bekam, ging er erstmal an den Ort, machte Tai Chi, um den Raum zu erfahren, zu erleben, und hat dann natürlich komplett die Landschaft verändert, bevor er überhaupt ein Gebäude entworfen hat. Als man den Auftrag bekam, Scharoun bekam den Auftrag für eine Schule in Darmstadt. Chen Quanli war in seinem Team als Architekt. Sie haben zunächst einmal die gesamte Stadt analysiert, und ausgehend von diesem großen Umfeld hat man dann das Konzept für die Schule entwickelt, bezogen auf das größere Umfeld, die größere Umwelt, und zwar so, wie man das wahrnimmt aus chinesischer Sicht. Hier sehen Sie das Design, hat traditionelle Ideen aufgenommen, aber in beiden Fällen war das eine Interpretation, und zwar eine sehr kreative Interpretation. Das hat es möglich gemacht, dass man Ideen entwickelte, die man auch für spätere Projekte nutzen konnte. Man konnte zeigen, dass die Moderne nicht nur im Westen entwickelt ist, sondern dass die Moderne viele Quellen hatte, aus denen sie sich speiste. Und man sieht hier auch ganz klar, dass das chinesische Gedankengut, die chinesische Sichtweise auf die Welt auch in die Moderne eingeflossen ist. Dankeschön. Perfekte Zeit eingehalten, Eduard. Wir haben die Möglichkeit, jetzt ein paar kurze Fragen zuzulassen, die zu tun haben direkt mit diesem Vortrag. Gibt es hier Fragen im Publikum? Noch nicht? Dann denke ich, gebe ich gleich das Wort weiter, aber ich komme mit. Wir werden jetzt den nächsten Vortrag hören von Bayo Amole. Ich habe ihn schon kurz vorgestellt. Er ist Architekturprofessor an der Universität Ile-Ife in Südost-Nigeria. Die Universität dort wurde gebaut. Oh, sie liegt nicht im Südosten, sondern im Südwesten Nigerias. Es tut mir leid, das habe ich verwechselt. Die Universität Ile-Ife wurde von Ariel Sharon gebaut. Und dieses Gebäude ist ein klarer Protagonist unserer Bauhaus-Imaginista-Ausstellung. Der Film von Svi Efra wird hier in der Ausstellung ausgestellt. Und Bayo Amole ist in diesem Film durchaus präsent. Er ist ein Star in diesem Film. Ein sehr interessanter Gesprächspartner im Interview. Und er hat etwas gesagt in diesem Interview, das sich bezieht auf das, was Eduard Köbe gesagt hat. Man wird Teil der Universität, Teil des Campus. Das Gebäude wird ein Teil von einem selbst und man wird Teil des Gebäudes. Das ist eine Wechselwirkung, die zu dem, auf das bezogen ist, was Sie gesagt haben, über die chinesische Architektur, dass die Landschaft immer gedacht wird als Teil des Gebäudes. Es gibt eine Beziehung zwischen Mensch und Nicht-Mensch, wenn man es so ausdrücken will. Und es gibt eine Beziehung zwischen den Gebäuden und den Landschaften und gleichzeitig auch dem menschlichen Körper. Bayo ist ein Experte für Universitätsarchitektur in Nigeria und macht häufig mit in Architektenjuries und in Verbänden in ganz Nigeria. Er hat eine Serie herausgegeben von Publikationen, die heißt Architectural Files. Jetzt wird er etwas sagen über seine Universität, die in den 60er und 70er Jahren gebaut wurde von Ariel Sharon, der am Bauhaus mit Hannes Mehr studiert hatte. Danke.
Thank you very much.
Vielen Dank. Ich setze voraus, dass Bauhaus eingebettet ist. Und was der Hintergrund ist für die Arbeit von Ariel Sharon in dem Design der Awolowo-Universität in Ife-Ife. Ich möchte zeigen, dass Sharon in Ife ein Vermächtnis hinterlassen hat. Er hat uns in Ife eine Art Erbe hinterlassen. Das hat die Universität über die Arbeit hinaus geleitet. Das ist sehr, sehr wichtig, denn jeder Masterplan hat gewisse Leitlinien dessen, was man machen sollte, über das einfache Design des Architekten hinaus. Er hat darüber hinaus ein Erbe hinterlassen, das man immer noch interpretieren kann. Das ist das zentrale Element bei Sharon. Und das Erbe dessen, das unabhängig davon, dass es möglich ist, Einfluss auszuüben aus den Ideen, die er uns hinterlassen hat, ist es auch der Fall, dass Sharon uns auch ein Erbe in Bezug auf Kultur und Identität hinterlassen hat, an dem man normalerweise nicht denkt in Bezug auf die Moderne. Dadurch hat er diese Gruppe des Modernismus erweitert, und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Er hat 20 Jahre sehr viele dieser Dinge in Ife gemacht und er hat den Yoruba-Kontext ganz klar verstanden, in dem er gearbeitet hat. Und dieser architektonische Charakter, diese Entität, die Sharon uns hinterlassen hat, geschah durch einen Prozess, der jeder Architekt, der in einem Umfeld wie diesem arbeiten möchte, berücksichtigen muss. Denn Architektur hilft uns, Ideen umzusetzen. Es ist nicht nur das Bild, das geschaffen wird und das uns hilft, die Ideen umzusetzen. Das gesamte Projekt, er ist ein Schüler der Moderne in vielerlei Hinsicht. Neben der Moderne und der Identität in der Yoruba-Enklave selbst hat er die Idee der Architektur aufgegriffen und die Tatsache, dass die Architektur immer eine Erinnerung der Vergangenheit darstellt. Das hört sich vielleicht nach nichts an, aber für den Modernisten war das nicht so, worauf man sich beziehen könnte. Aber Sharon hat diese Idee umgesetzt, indem er es präsentiert. Nicht nur in seiner Reinform, sondern als etwas Symbolisches. Und wir können, wenn wir es sehen, uns einfach nur erinnern. Und das ist dieser doppelte Aspekt in IFE. Einmal der Umgang mit der Kultur und natürlich auch die Kultur der Architektur im weitesten Sinne. Immer wenn wir Geschichte schreiben, denken wir an thematische Dinge, die natürlich auch global sind. Und er hat deswegen eine Verbindung geschaffen zum Globalen und verbindet das Globale und das Lokale. Wenn wir über eine hybride Situation sprechen, dann ist es nicht nur das Bild, sondern diese Ideen, die hier zusammenkommen und etwas schaffen, das ganz wunderbar ist. Ich wollte den Masterplan kurz vorstellen. Denn hier sehen wir, dass dies ein modernistisches Projekt war und dass es eine modernistische Stadt ist. Manche haben es als Cité Université gesprochen. Man benutzt diesen französischen Begriff, eine Universitätsstadt. Und er zeigt uns auch in der Tradition von Siam, dass man eine funktionelle Stadt hat mit dem Geschäftszentrum, mit all den anderen Einrichtungen darum herum. Und indem er das macht, verbringt man die Zeit hauptsächlich in der Universität. Das ist das Hauptgebäude, das Sharon entworfen hat. Es gibt noch drei weitere Gebäude außerhalb, die Studentenwohnheime und andere wurden auch von ihm gemacht. Aber das meiste wurde im Zentrum der Universität angesiedelt. Und das Zusammenkommen, das Zusammenbringen der Landschaft und der Architektur ist Bedeutung, die Nutzung des Handwerks für die Architektur ist entscheidend. Wenn man das sieht, dann bekommt man ein Gefühl dafür. Man arbeitet mit den Händen und dieses menschliche Engagement, diese menschliche Verbindung zwischen den Menschen und den Dingen, wird ein Traum verwirklicht und das ist Teil dessen, was er von Bauhaus übernommen hat. Er hat mit Künstlern, Handwerkern, mit Landschaftsplanern und auch sogar Musikern zusammengearbeitet. Also für ihn, für Sharon, man sieht das in der Architektur des Campus, all diese Aspekte. Das ist der Zentralbereich. Hier sehen wir die Architektur des Kernbereichs. Die meisten Gebäude sind in der modernistischen Tradition gebaut. Und ich möchte etwas Besonderes zeigen, nämlich die Geschichtlichkeit dieses Bereichs. Es erschafft für uns im Zentrum einen großen Raum, der offen ist, in dem Studierende, Lehrende zusammenkommen können. Aber wie ich sagte, das ist etwas Historisches, denn für ihn war dieser Raum einer, der eine mittelalterliche Tradition hat. Das geht zurück auf die Klöster. Und das sehen wir auch in Oxford und Cambridge. Und dort haben wir immer noch die Courts, die Höfe in den Universitäten. Sharon nimmt das auf. Und in der Tradition von Jeffersons akademischen Dorfes in Virginia, in den Vereinigten Staaten, öffnet er den Raum. Und jetzt ist aber nicht mehr die Kirche hier zentral, sondern die Bibliothek. Er nutzt die Geschichte, um diese physische Form zu schaffen, die wir jetzt haben. Und immer wenn man über diesen Platz geht, dann wird man daran erinnert, dass man an einem säkularen Ort ist, nämlich die Universität. Für uns ist das wirklich sehr angenehm, dort zu sein, in einem ganz modernistischen Sinn. Er nutzt natürlich auch den Rasterplan. Er plant die Bewegung und man sieht die Grundlage des Rasterplans. Aber das Schöne ist, dass ich zu meinen Studierenden sagen, wenn du so ein Rasterplan in einem solchen Umfeld vorlegen würdest, dann würde ich sagen, das ist aber echt rigide. Und vor allen Dingen, wenn es hier nicht um einen Straßenplan geht für Autoverkehr. Aber hier hat er es benutzt und ich kann das jetzt akzeptieren, wegen der Erfahrung dort zu leben. Er öffnet das gesamte Raster in bestimmten Bereichen. Also, dass wir eine Verbindung haben zwischen dem externen und internen Raum und man merkt man gar nicht, dass man links oder rechts geht und so weiter. Nein, es sind dort und es erscheint genau angemessen zu sein. Man kann durch den ganzen Raum gehen. Auch wenn man das Gefühl hat, dass hier viel Bewegung ist und viele Menschen unterwegs sind. Und Lebensqualität ist wirklich hoch. Schauen wir uns jetzt die Architektur und Identität an. Wie ich ja schon sagte, Sharon hat mit der Yoruba-Kultur gearbeitet und er hat ein gutes Verständnis der Yoruba. Erstens nimmt er Yoruba Kunst und Architektur auf. Es ist vielen nicht ganz klar, dass die Ornamente, die eigentlich widersprüchlich zur modernistischen Tradition gesehen werden, so genutzt wird und zwar in einer Art, die stärker Yoruba ist als sonst wie. Yoruba ist die ethnische Gruppe im Südwesten. Dort haben wir vorwiegend die Yoruba leben. Er hat überall die Yoruba-Ornamente auf den Gebäuden. Etwas, das normalerweise nicht auf die kolonialen Modernisten zurückgehen werden. Aber er nutzt die Ornamente genauso, wie die Yoruba sie benutzen würden. An unterschiedlichsten Gebäuden. Und das zeigt von einem tiefen Verständnis der Yoruba-Kunst und der Yoruba-Kultur. Denn man sieht, dass viele Gebäude auf dem Campus dieses Erbe aufgreifen. Es gab einen Künstler, der viele Kunstwerke geschaffen hatte für die Gebäude. Aber es ging auf Ari Sharon zurück, als er das Ganze entworfen hat. Aber wie hat er das gemacht? Ich denke, das sieht sehr schön aus und es ist auch sehr weise, das sich zu überlegen. Aber zuerst einmal möchte ich hier mal diesen Obelisken zeigen, als ein Beispiel der Kunst, die Sharon geschaffen hat. Der Obelisk selbst sieht sehr klein aus, aber es ist eine Replika eines historischen Obelisken, der sich in Ilefe selbst im Stadtzentrum befindet. Ein mythisches Kunstwerk. Das sagt das eine der Kinder der Gründungsväter von Ilefe selbst. Diesen Gehstab hatten. Und dieser Gehstab jetzt in Form eines großen Steinobelisken, der da steht. Und er hat diesen Obelisken nicht nur vor die Bibliothek gesetzt, sondern es führt einen dahin, fast wie Corbusier. Und wir haben hier diese Rundung und der Weg geht zur Bibliothek. Aber weil die Stufen nicht ausgereicht haben, hat er das nochmal in größerer Form hochgezogen. Und wenn man das wegnehmen würde und wieder, dann würde das nicht konsequent aussehen. Und er war wirklich ganz konsequent, auch in der Verwendung der Kunstwerke auf dem gesamten Campus. Wie macht er das nun? Wie kann er so viele Dinge erschaffen, die Kultur zu berücksichtigen und gleichzeitig die Architektur zu nutzen für die Repräsentation der Kultur und Identität? Das ist hier das Grundmuster der meisten Gebäude von Charron. Und das ist die Grundlage für die meisten Gebäude auf dem Campus. Und häufig ist es verdeckt, man sieht es nicht. Aber überall. Und in der Mitte des Gebäudes hat man immer wieder einen schönen Innenhof im Erdgeschoss. Und man hat keine Türen und man kann fast von überall in das Gebäude hineinkommen, in das Erdgeschoss. Und dann kommt man auch in diesen Innenhof, der das Zentrum des Gebäudes ist. Und das ist seine Art des Denkens. Das Außen muss in das Gebäude hineingebracht werden. Und man muss es leben. Ein Gebäude ist ein Ort, um zu leben. Es ist nicht so, dass man etwas da einfach nur so hinstellt. Man muss es leben. Man muss in dem Hof leben. Das ist typisch für die Europe. Nicht nur in Räumen, in Häusern zu leben, weil man lebt in dem Innenhof. Und daran denkt man erstmal gar nicht, wenn man diese Gebäude sieht. Aber Charron hört damit gar nicht auf mit diesem Patio, mit diesem Innenhof. Er macht hier noch etwas Modernistisches dabei. Er nimmt die bezieht sich damit nicht nur oder verlässt sich nicht nur auf dieses Design. Er nutzt diesen Innenhof und das ist mehr als das Gebäude gesamt zu nutzen. Und das ist die Grundlage für die klimatischen Veränderungen. Das Gebäude selbst ist der Schutzraum gegenüber dem Wetter. Und dadurch entstehen Gebäude, die ganz besonders sind. Es ist wie eine umgekehrte Pyramide letztendlich. Und er wiederholt es, diese Idee immer wieder. Und er nutzt diese Idee in unterschiedlicher Art und Weise, kombiniert es mit der Tatsache, dass man draußen lebt und das draußen reinbringt. Und dann möchte ich hier noch einige Dinge zeigen, die gemacht worden sind. Hier haben wir eine Tür zu einem Gebäude von einem sehr bekannten Yoruba-Künstler, Abu Fulani. Er ist vor einigen Jahren verstorben. Er war ein Kunstprofessor auf dem Campus und er hat diese Tür gestaltet. Und auch hier in diesem Gebäude, das ist das Gebäude des Studentenwerks. Und wir haben überall Kunst am Gebäude. Und wir haben die Einflüsse auf anderen Gebäuden. Und ich möchte jetzt Beispiele dafür zeigen. Also, so können wir sehen, wie viele andere Charrons Ideen aufgegriffen haben, um einen einheitlichen Campus zu schaffen, was ganz wichtig ist. Der Symbolismus hat sich dadurch ausgebreitet, dass Sharons Ideen aufgegriffen worden sind, aber nicht in langweiliger Art und Weise. Das ist das Gebäude der Apotheke. In den 70er Jahren wurde es gebraucht und es nutzt wieder die gleiche Idee dieses zentralen Innenhofs von Sharon. Und hier sehen wir, dass es offen ist. Und zwar so offen, dass dieser Zentralbereich so eine Art Innenhof wird. Und zwar in einer traditionellen Form. Und das Gebäude steht hier auf Säulen, wie traditionelle Gebäude. Und das sehen wir überall, die offene Achse. Und das nächste Gebäude ist das Gebäude für afrikanische Studien. Und das ist, glaube ich, das interessanteste Gebäude auf dem Campus. Warum? Denn es ist das Gebäude, das am intensivsten genutzt wird. Theaterwissenschaft, die bildenden Künste, Musik, all das findet dort statt. Jemand sagte mir mal, man kann einfach nicht mehr traurig sein, wenn man in dieses Gebäude hineingeht. Irgendjemand macht Musik und in der Undergroup gibt es gerade eine Theaterprobe und das zeigt, wie wichtig diese offenen Räume für die Yoruba sind. Und hier zeige ich den Osteingang, der völlig geschlossen wurde. Warum? Denn weil man einen formellen Eingang nicht das Wichtigste für die Yoruba ist. Es muss etwas Offeneres sein. Und jetzt sehen wir hier die südliche Seite, dass das Gebäude offen ist. Und die britischen Architekten haben entschieden, dass die beste Idee wäre, es zu öffnen. Jetzt haben wir ein offenes Gebäude und es wird durch verschiedene Innenhöfe repräsentiert. Also hier ist ein weiteres Beispiel. Die zentrale Cafeteria für die Studierenden und das nutzt auch hier wieder diese Idee des Patios des Innenhofs. Und wir haben hier eine ganz symmetrische Anordnung und dadurch kann der Innenhof in der Mitte an Bedeutung gewinnen. Zum Schluss, Sharon hat die Modernist Box neu definiert. Er hat das genutzt und indem er die Reaktion auf das Klima und die kulturelle Identität miteinander zusammengebracht hat. Und er hat die Architektur, Kunst und Landschaft in einem Design zusammengebracht. Und das Ganze ist ein Kontext aus der Extraktion der endlosen Ideen und dessen, was andere Architekten, die im IFE-Projekt mitgearbeitet haben. Und das ist das Erbe von Sharon in IFE. Tsing, vielen Dank. Vielen Dank, Ayua Mole. Das war sehr interessant und viele wichtige Gedanken. Gibt es eine drängende Frage zu diesem Vortrag? Dann sammeln wir die Fragen vielleicht für später. Vielen Dank. Gut. Bufo Ogodaga wird jetzt die Arbeit von Dimas Navoko vorstellen. Bufo ist Architektin. Und hat ihre eigene Praktik. Aber sie sagt auch, dass ihr Vater auch ihr Lehrer war. Sie stehen also in enger Verbindung zu seiner Arbeit. Dimas Navoko ist ein berühmter Künstler und Architekt und Bühnendesigner. Er wurde ausgebildet an der Sharia Art School in Ibadan, eine der wichtigsten Protagonisten der Sharia Arts Society, eine wichtige Kunstbewegung, die in den 60er Jahren gegründet wurde. Und man nennt es auch die Sharia Rebels, die Art und Weise, wie Kunst gelehrt und produziert wurde, in Frage gestellt haben. Das Manifest das die Gruppe veröffentlicht hat, fordert das Hinterfragen der präkolonial-nigerianischen Kunst. Und er war Teil des Ibari-Clubs in Ibadan, hat an der Universität in den 60er und 70er Jahren gelehrt. In den 70er Jahren hat Demas Mvoko ein kritisches afrikanisches Kunstmagazin New Culture co-publiziert. Demas Mvoko hat neben anderen die Dominikanische Kirche in Ibadan aufgebaut und das Kulturzentrum. Ich glaube, das ist auch eins der Hauptthemen des Vortrags. Willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind.
Good afternoon. Guten Tag an Sie alle. Es ist immer eine Ehre, hier stehen zu dürfen, gemeinsam mit meinem Vater, Demas Mvoko. Und mit ihm habe ich immer gearbeitet. Ich sogar schon bevor ich an die Uni gegangen bin, habe ich Architektur praktiziert und auch heute arbeiten wir noch zusammen. Ich weiß, ich muss mich kurz fassen und wir wollen etwas sagen über die neue Kulturschule für Kunst und Design. Dazu gehört die Entwicklung eines Raumes, der genutzt werden kann von allen Kreativen, damit sie ihre Professionalität in der Kunst, im Theater, in Musik, Film, Fotografie, Design, Schreiben und vielen anderen künstlerischen Formen entwickeln können. Jeder dieser Bereich ist ein Bereich, wo Demas Experte ist. Und wenn ich jetzt hier diesen Vortrag halte, dann möchte ich noch sagen, ich spreche an seiner Stelle, denn geschrieben hat er diesen Vortrag, zusammengestellt hat er ihn. 1969 habe ich angefangen, das neue Studio aufzubauen auf einem Hügel, dort, wo mein eigenes Malstudio war, mein Studio auch für Skulptur und wo ich gelebt hatte. Dort hatte ich Überblick über ganz Ibadan. Zumindest aus dem Studio sah ich einen großen Teil des Ortes. Später haben wir das ausgebaut, haben auch ein Amphitheater mit aus dem Stein geschlagen dort im Hügel. Und haben es nachgebildet, den alten griechischen Amphitheater. Und zwar im Verhältnis 1:1. Es sollte dann ein Modelltheater werden für Benin, für Nigeria. Damals war ich Gründungsmitglied einer neuen Schule für Schauspielkunst an der Universität Ibadan in Nigeria, wo ich Bühnenbild unterrichtet habe, Tanz und afrikanische Ästhetik. Ich wusste am Anfang nicht, was mache ich mit diesem Raum, mit diesem Amphitheater, das tatsächlich entstanden war an meinem Studio. Und damit dieses staubige Amphitheater gut genutzt wird, habe ich meine Studenten aus dem Klassenraum nach draußen gebracht, hinein ins Amphitheater. Da kam mir die Idee, dass mein persönliches Studio ausgebaut werden sollte, damit auch alle anderen Räume genutzt werden können für die Postgraduierten, für alle Studierenden im Bereich Kunst und Kultur. Und deswegen habe ich einen Ad-hoc-Theaterraum genutzt und ihn komplett zu einem Raum umbaut. 1916 hatten wir die Gründung des Mbari Artist and Writers Club. Da gab es viele Schwierigkeiten, weil der Club wurde nicht mehr finanziell unterstützt von den Sponsoren. Und das war aber ein wichtiger Treffpunkt für Künstler, für Schriftsteller, die gerade jung und sich entwickelten. Und ich habe gesagt, hier gibt es einen Raum, wo man sie zum ersten Mal hier auch aufführen kann. Sie haben einen Magazin gehabt, das hieß The Black Office. Und über diese Zeitschrift haben sie ihre Arbeiten verbreitet. Und ich habe gesagt, okay, alles das, was diese Gruppe jetzt macht, sollte in mein Studio kommen. 1970 haben wir das tatsächlich erreicht. Das führte zur Schaffung eines neuen Verlages, einem neuen Kulturstudio. Auch das haben wir genutzt, um das neue Kulturmagazin 1976 zu veröffentlichen, so wie andere Publikationen auch. Vor den Publikationen New Culture hatte ich das Studio ausgerüstet mit Filmlabor, damit auch die Kinoleute ihren Raum hatten. Und damit ich das vollkommen machen kann, habe ich gesagt, ich muss an der Universität Eberdan kündigen. Das tat ich dann 1978, um mich komplett zu konzentrieren auf die Entwicklung des Studios als neue Schule für Kunst und Design. Ich habe beschlossen, dieses Studio zu gründen, weil ich dachte, eine solche Institution, ein solches New Culture Studio brauchen wir, damit alle Künstler ihren Platz haben in der afrikanischen Gesellschaft. Als Schule für Postgraduierte ist es wichtig für die tertiäre Ausbildung. Und ich muss sagen, ich hatte ja auch die Gelegenheit in Frankreich 1961 durch solche tertiären Bildungsmöglichkeiten weiter zu studieren. Die traditionelle afrikanische Gesellschaft nutzt Kunst von hohem ästhetischen Niveau und die Unterscheidung zwischen den hohen Künsten und den Volkskünsten ist nicht notwendig. Wir brauchten traditionelle gesellschaftliche Formen auch als Teil unseres Lebens. Die Architektur brauchte künstlerische Ausschmückung. Wir hatten wunderbares, geschnitztes Mobiliar und religiöse Gemeinschaften haben bei uns bestellt, um ihre Kirchen auszustatten. Diese Gesellschaften, die damals gegründet wurden, existieren heute noch, natürlich modifiziert durch ausländische Einführung, durch die Zusammenführung der Kunst durch Reise. Das Ganze haben wir entwickelt als homogene kulturelle Form und das ist die Kultur, die ich als New Culture, als neue Kultur betrachte. Eine neue ästhetische Sprache muss sich schaffen, damit alle die Bedeutung dessen, was wir tun, verstehen. Diese Sprache entsteht aus unserer reichen Vergangenheit, aus der Realität der Gegenwart. Die neue Kultur wird für alle in der Gesellschaft akzeptabel sein, egal woher sie kommen, welchen sozialen Status sie haben. Denn diese Kultur wird die wahre Philosophie afrikanischen Lebens und Ästhetik widerspiegeln. Eine Philosophie, die die Afrikaner betrachten als technologische Zivilisation, die allerdings ihre schwere, tiefgreifende Verwurzelung in Humanität und Natur nicht verleugnen. Die neue Kultur, die neue Kunst wird Technologien nutzen, moderne Technologien für ihre Produktion. Aber die neue Kunst ist kein Patchwork ausländischer und afrikanischer Ästhetik und kultureller Werte. Das ist eine neue afrikanische Kunst, die sich ausdrückt in Musik, Tanz, Schauspiel, Design, Malerei, Skulptur, Film, Architektur, Stadtplanung und Literatur. All das begründet in afrikanischer Ästhetik, Philosophie und wunderbar ausgedrückt in unseren indigenen Sprachen. Diese Sprachen kann man nicht koppeln von unserer Kultur. Einige der Dinge muss ich jetzt ein bisschen auslassen, damit ich meinem Vater auch noch Raum gebe, zu sprechen. Die Kooperation zwischen Mensch und Maschine, das nennen wir Technocraft. Kurz, die Technologie entwickelt sich entsprechend kultureller Bedürfnisse. Und immer, wenn die Technologie sich entwickeln kann über die Entwicklung unmittelbarer Bedürfnisse, dann fühlt sich der Mensch redundant. Das heißt, der wirkliche Wert des Menschen, seine Fähigkeit, die Entwicklung und die Technologie zu kontrollieren, geht verloren. Ich denke, wir werden hier noch mehr dazu hören. Wir haben an unserem neuen Studio immer die Kultur über die Technologie gestellt. Kultur ist die Triebkraft und Kultur ist nicht nur von der Technologie getrieben. Technologie heute ist meistens Informationstechnologien. Wir können kein Gebäude komplett am Computer generieren. Dort können die Menschen nicht rein. Technologie ist Manipulation von Material. Das ist nicht das Wesen der Architektur. Architektur ist Kunst. Ein Gebäude ist ein Haus für Menschen, für ihr Wohlergehen. Zum Beispiel, wenn man ein Fußballstadion entwickelt, dann muss man berücksichtigen, wie die Kultur sich verändert hat, wie die Menschen sich kulturell verändert haben. Es ist notwendig, Barrieren einzubauen, damit man eben hier keinen Unfall hat. Das heißt, auch ein Designer muss Geschichte, Anthropologie und Kulturstudien sich aneignen, damit er für die Menschen etwas schafft, was Wert hat und was Nutzen hat. Der Mensch, bei allem, was wir tun als Künstler, muss im Mittelpunkt stehen. Wir müssen zunächst erst einmal verstehen, wie lebt der Mensch. Kultur ist die bewusste Schaffung des Menschen. Und Kunst in ihrer Umsetzung wird komplett vom Menschen kontrolliert. Und jede Anpassung ist auch die Entscheidung eines Menschen. Der Mensch soll die Technologie nutzen, um die Produkte herzustellen, die man braucht, um alle physischen Bedürfnisse zu erfüllen und dem Menschen es möglich machen, umfassend sich wohlzufühlen, umfassend zu leben. Dimas wird jetzt einige dieser Dinge selbst noch erläutern. Das Mikrofon ist jetzt an. Ich würde zunächst erstmal Danke sagen wollen an die Organisatoren, dass sie mich eingeladen haben, hierher zu kommen. Ich denke, das ist wirklich auch zufällig so passiert, denn ich wurde eingeladen zu einem Symposium in Lagos. Ein Symposium an der IFE-Universität. Und ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, mich dahin zu bringen. Und nun hat man mich sogar hierher gebracht. Ich nehme teil und ich denke, ich sehe aus wie eine Sphinx, weil alle, die jetzt gesprochen haben, sind jung. Und sie reden über andere, die sie in ihrer Arbeit berührt haben. Und nun sitze ich hier und ich rede über meine eigene Arbeit. Und ich hoffe, dass auch andere Kollegen hier am Symposium dann noch sprechen werden, genauso gelehrt und genauso mit Umsicht, wie wir das heute Morgen schon erleben konnten. Für mich ist wichtig, etwas zu sagen über die Ausbildung, über die Curricula. Das ist unsere Aufgabe auch hier beim Symposium. Und wenn ich wir sage, heißt das, dass ich natürlich in dieser Bewegung nicht allein stand. Ich hatte viele andere um mich herum. Es war interessant, dem Kollegen aus Indien zuzuhören oder der Kollegin aus Indien, die gesprochen hat über die Designschule, wie sie entstanden ist, welche Schwierigkeiten es gab und welche Identitätskrise sich entwickelte und wie schwer es war, als Schule überhaupt offiziell anerkannt zu werden, als Designschule. Ich meine, es ist ja mal die Frage, man gründet eine Universität, das ist eine sehr zentrale, sehr wichtige Entscheidung. Krise existiert genau in unserer Welt im mittleren Gürtel, ganz besonders auch weiterhin nach Süden. Ich denke, wir haben schon diese Teilung der Welt in Nord und Süden. Der Norden ist die entwickelte Welt, der Süden ist die Welt, die sich entwickelt, sind die Entwicklungsländer. Und dieser südliche Teil der Welt war kolonisiert. Das heißt, wir haben Probleme. Probleme im Bereich Bildung, Probleme auch bei der Entwicklung von Lehrplänen. Während der Zeit des Kolonialismus wussten wir, was wir anstreben. Wir wussten, was die Kolonisatoren bei uns wollten. Sie suchten Material, sie suchten Rohstoffe für ihre Industrie, die sich technisch entwickelte. Und Kunst und Kultur war für sie irrelevant. Und in den Kolonien entwickelten sich deshalb Lehrpläne für die Ausbildung, die zugeschnitten waren für wenige. Nur wenige Menschen hatten die Chance zu lernen, die wurden ausgebildet mit einem Ziel. Sie sollten die Kolonien verwalten. Sie sollten nicht unterrichtet werden in Kreativität. Sie waren nicht dafür vorgesehen, kreativ, produktiv zu werden. Weil hätten die Kolonisatoren das so gemacht, dann hätten sie sich selbst ins Knie geschossen sozusagen, weil dann hätten die Leute natürlich selbst produziert, anstatt nur Rohstoffe zu verkaufen. Und deswegen waren unsere Schulen ausgestattet mit sehr einfachen, simplen Lehrplänen. Die Kolonialherren haben uns unterrichtet, was sie uns unterrichten wollten. Und auf diese Art haben die Menschen selbst kein Mitspracherecht gehabt. Man hat sie nicht gefragt, was wollt ihr lernen? Und das, diese Tatsache, hat die Menschen des Südens kreativ unterfordert. Es hat ihnen die Kultur weggenommen. Sie hatten ihre Kultur, ihre Tradition. Ich würde nicht sagen, die haben gut gelebt. Natürlich hatten sie Probleme und all das, aber im Laufe der Zeit, denke ich, hätten diese Menschen dort auch ihre eigenen Probleme lösen können. Weil schaut man auf ein Problem als kulturelles Bedürfnis, dann kann man immer ein Problem auch lösen. Unsere eigene Sicht der Kultur ist nicht starr und fest. Es ist kein ein für alle Mal festgeschriebener Lebensweg. Die Tatsache, dass wir keine schriftliche Tradition hatten, hat uns geholfen, Tradition, Kultur ständig weiterzuentwickeln. Das war etwas sehr Lebensfähiges. Es war nie etwas Statisches. Das heißt, wir waren eben dadurch sehr flexibel. Und ich denke, das hat die westliche Welt bis heute nicht vollkommen verstanden, was das bedeutet. Ich sehe es als guten Vorteil. Wir lernen schnell. Nicht, weil wir kapitulieren, nicht, weil wir uns unseren Ausbeutern unterwerfen. Nein, wir sind in der Lage, uns anzupassen. Wir sind wie ein Chamäleon sozusagen. Das Chamäleon ändert seine Farbe, je nachdem, wo es sich gerade aufhält. Und wir wissen, das sind wir. Als die Kolonialherren begannen, Institutionen zu begründen in Nigeria, die Missionare waren da an erster Stelle, Sie haben zumindest grundlegenden Englisch- und Mathematikunterricht vermittelt, sodass man im öffentlichen Dienst tätig werden konnte, zum Beispiel Eisenbahn mitbauen konnte, eine Lokomotive lenken konnte. Das sind Dinge, die waren nicht so schwierig. Unsere Hochschulbildungseinrichtungen wurden geschaffen und natürlich waren alle Lehrer aus Europa stammend. Und ich hätte wohl nicht erwarten können, und ich habe es nicht erwartet, dass Sie uns unsere eigene Kultur, unsere eigene Geschichte unterrichten. Es war okay, wenn Sie das unterrichten, was Sie kannten, was Sie aus Europa mitbrachten. Aber Sie wussten auch, wo Sie dann stoppen. Das heißt, die Bildung hatte ihre Schranken. Es wurde nicht alles das unterrichtet, was in Europa unterrichtet wurde. Als wir als Studenten zum ersten Mal an die Hochschule kamen, wir müssen leider weitermachen. Den vielleicht den Gedanken noch abschließen. Wir haben natürlich Universitäten, die Universität von Badan, die Universität von Fife. Es wird vielleicht interessant sein, für Sie zu erfahren, dass die Studenten dieser ersten Generation sich aufgelehnt haben. Sie haben sich aufgelehnt gegen das, was ihnen da beigebracht wurde. Zum Beispiel, warum sollte ich englische Literatur lächeln? Warum sollte ich Gedichte schreiben, so wie es Shakespeare oder Milton getan hat? Wir haben unsere eigene Sprache, wir haben unsere eigenen Wurzeln, wir haben unsere eigenen Dinge, die wir schreiben können über Nigerien. Das wurde nicht akzeptiert. Die Lehrer sagen, nein, der Mensch redet nicht so, der Mensch macht so etwas nicht. Das sind keine Gedichte, das sind keine Theaterstücke. Die schönen Künste, als wir dahin kamen an die Schule, da haben wir nichts erfahren an der Uni über afrikanische Kunst. Es wurde, gab keinen Unterricht. Wir wussten aber, dass afrikanische Kunst auch in Europa Anerkennung gefunden hat als valide Kunstform. Und das hat den europäischen Künstlern auch geholfen, sich wegzubewegen vom Realismus. Ja, aber wie gesagt, bei uns wurde dieser Unterricht nicht gegeben. Es wurde nicht gesagt, dass diese traditionellen afrikanischen Künste geholfen haben, den europäischen Künstlern Neuland zu erschließen. Also natürlich, unsere eigene afrikanischen Traditionen konnte uns eh keiner unterrichten. Deswegen war es notwendig, evolutionär etwas zu unternehmen, neue Dinge zu entwickelt, eine neue Architektur zu schaffen. Denn wie gesagt, Afrika hatte keine traditionelle Architektur. Wir müssen zum Ende kommen. Wir haben noch eine Rednerin, die auch noch einen Vortrag halten möchte. Es tut mir jetzt wirklich sehr leid, dass ich Sie ganz einfach unterbrechen muss. Und es ist schon sehr wichtig, dass Sie hier bei uns sind, dass Sie diese wichtigen Dinge uns mitteilen und dafür einen Applaus an Sie. Und ich denke, wir werden in der Diskussion auch noch mal auf diese Themen zurückkommen. Wir hören noch einen Vortrag und dann haben wir noch eine Abschlussdiskussion, wo wir noch mal über diese Dinge reden können. Nun, Anna-Carolina Birnbach, unsere letzte Rednerin auf diesem Panel. Wo sind Sie denn? Anna ist Professorin an der Abteilung Architektur an der Universität Bahia, Brasilien. Studiert hat sie Architektur, Urbanismus und Geschichte und hat ihre Doktorarbeit geschrieben über italienische Forscherin Lina Bobardi. Anna ist Expertin für die Arbeit von Lina Bobardi. Sie hat Ausstellungen organisiert über ihre Arbeit. Sie hat ein tiefgründiges Wissen zum Bobardi-Archiv. Und in der Bauhaus Imaginista Zeitschrift hat sie einen interessanten Artikel über Lina Bobardi. Sie sagt hier, man muss den Unterschied zwischen Konzeption und Produktion in Frage stellen. Und ich denke, dass das ist eine gute Proposition auch für die Diskussion nachher, wenn wir an das Bauhauserbe denken. Sie wird sich jetzt konzentrieren auf Bobardis Plan zum Industriedesign und einer Museumsschule, die aus politischen Gründen nicht gebaut werden konnte.
Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit, hier zu sein und auf dem Panel mit diesen wichtigen Gästen zu sitzen. Ich werde heute über Lina Bobardis Erfahrung an der Schule für populäre Kunst und der Schule für Industrie zu sein und Handwerk in Bahia, Brasilien, wo ich lebe, sprechen. Ende der 50er Jahre entwarf die italienisch-brasilianische Architektin Lina Bobardi eine Reihe von Objekten, die in ihrem Vorschlag für das Museum für populäre Kunst und für die Schule für Industriedesign und Kunsthandwerk an einem Ort namens Solar do União in Salvador, der Hauptstadt des Staates Bahia, im Nordosten Brasiliens verwendet werden sollten. Die wichtigsten war eine imposante Treppe aus Holz und ein System von Gelenkverbindungen, die oft auf Ochsenkarren zu finden sind, die es seit der Kolonialzeit im Land gab. Die Treppe gibt Hinweise auf die Ideen der Architektin für das Museum und die Schule und der Verbindung zur brasilianischen Populärkultur. Das ist die Treppe. Zu den Aspekten der brasilianischen Populärkultur, die sie interessierten, gehörten das Kunsthandwerk und die Objekte, die von den am stärksten verarmten Bevölkerungsgruppen des Landes hergestellt wurden. Diese Objekte, wie die Ochsenkarren, wurden in der Regel mit den in der Region bekannten Materialien, Techniken und Verfahren hergestellt. Einige wurden aus entsorgten Resten von Industrie- oder Konsumabfällen hergestellt. Die Architektin interessierte sich sowohl für die Prekarität als auch das Potenzial dieser Objekte. Sie erklärte, dass solche Bevölkerungsgruppen bestrebt seien, Bedürfnisse zu befriedigen, die durch die existierende Industrieproduktion nicht befriedigt werden könnten, die nicht im ganzen Land verfügbar seien und die ohnehin wirtschaftlich nicht zugänglich und unzureichend sei, sowohl aus utilitaristischer als auch aus ästhetischer Sicht. All dies ermutigte sie, ein Dokumentationszentrum für Kunsthandwerk im Nordosten zu schaffen. Es war ihre Absicht, die Produktion dieser Objekte zu erforschen und zu katalogisieren. Bobardi selbst machte Expeditionen in dem Nordosten auf der Suche nach solchen Objekten. Der nächste Schritt der Architektin war die Gestaltung von Ausstellungen und Museen, in denen das Wissen über die Existenz solcher Objekte und die ihnen innewohnenden zusammen verbreitet werden konnten. Zu diesem Zweck akzeptierte Bobardi die Einladung, die Leitung des Museums der modernen Kunst in Bahia zu übernehmen. Gleichzeitig widmete sie sich auch der Einrichtung eines Museums für populäre Kunst in der Stadt. Die Umstände führten dazu, dass beide Museen für eine gewisse Zeit einen gemeinsamen Sitz hatten, an einem von Bobardi selbst restaurierten Ort, bekannt als Solar do União. Eine Gelegenheit zur Verbreitung der Tradition des Handwerks der Menschen im Nordosten und seines Kontextes gab es in der Ausstellung Civilisation Nordeste, Zivilisation im Nordosten im Solar do União, die Ende 1963 eröffnet wurde. In dieser Ausstellung wurden viele Objekte präsentiert, die das Ergebnis einer sehr spezifischen kreativen Fähigkeit der Bevölkerung im Nordosten waren, die darauf abzielte, ihren täglichen Bedarf mit den wenigen Mitteln zu decken, die sie hatten. Bobardi erklärte, dies seien wichtige Beispiele für modernes Industriedesign. Aber die Idee der Architektin war noch ehrgeiziger. Sie beabsichtigte, neben den Museen eine Schule für Industrie, Design und Handwerk zu gründen, die ihre Kartierung der Techniken, Materialien und Verfahren des Handwerks im Nordosten zu einem wichtigen Unterfangen machte. Ihre Idee war, dieses Wissen zu nutzen, um eine authentische brasilianische Form der industriellen Designproduktion zu konzipieren, die in der Lage war, die tatsächlichen Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Es war ihre Absicht, das System, das sie Pre-Craft nannte, intakt zu halten, aber seine Grundlage mit dem modernen Industriesystem zu verbinden, das die Transformation von Formen und Materialien ermöglicht und gleichzeitig die Kreativität der Bevölkerung bewahrte. Eine der Schlüsselfragen für Bobardi war es, die Lücke zwischen Entwurf, Ausführung und Nutzung zu schließen. Die Architektin wollte einen 2-jährigen Kurs entwickeln, der sowohl theoretische als auch praktische Kenntnisse beinhaltete. Dahin, Designer und Produzenten sollten ihrer Meinung nach zusammenarbeiten und in einen Austausch treten, um Objekte zu schaffen, die den realen Anforderungen der brasilianischen Gesellschaft entsprechen. Bobardi wollte prototypische Objekte schaffen, die bis zur industriellen Produktion skalierbar seien. Das vorgeschlagene Layout des Raums in Solar do Union zeigt den Inhalt der von der Architektin vorgeschlagenen Kunsthochschule. Es besteht aus einer Reihe von Gebäuden, die zu verschiedenen Zeiten entworfen worden waren und im Laufe ihrer Geschichte unterschiedliche Nutzungen erhielten. Unter diesen Gebäuden sticht die Villa hervor. In den oberen Stockwerken wohnte früher die Familie eines reichen Großgrundbesitzers, während das untere Stockwerk für die Sklavenquartiere reserviert war. Im Obergeschoss, um das oben genannte Treppenhaus herum, wollte sie Ausstellungen über das populäre Handwerk veranstalten, während im Untergeschoss im ehemaligen Sklavenquartier ein populäres Restaurant gebaut werden sollte. Das ist die Villa. Das war ein bisschen verzögert. Das hier ist das Herrenhaus. In der alten Kirche würden der Vortragssaal und die Bibliothek hineinkommen und in den alten Pavillons mehrere Werkstätten. Auf einem großen offenen Platz in der Nähe des Meeres sollte es Räumlichkeiten für Veranstaltungen geben, Feiern, Tanzveranstaltungen und Konzerte. Außerhalb von Solar do Union, unter den Bögen, unter einer Straße, die an das Gebäude grenzt, stellte sich Bobardi einen Markt für den Verkauf von Objekten vor, die in der Schule hergestellt wurden. Bobardis Konzeption der Museumsschule macht deutlich, dass ihr Verständnis der Populärkultur nicht als das verstanden werden konnte, was sie Folklore nannte, eine leblose Darstellung der populären Kondition. Vielmehr verstand sie die Populärkultur als praktisches, dynamisches, transformatives Handeln, das in der Lage war, sich positiv und effektiv in das Leben der Bevölkerung einzumischen, sowohl derjenigen, die das Kunsthandwerk herstellen, als auch derjenigen, die es konsumieren. Bobardis Bestrebungen wurden durch den Militärputsch von 1964 schnell beendet. Die Ausstellung Civilisation Nordeste wurde als Kritik an den miserablen Umständen wahrgenommen, unter denen ein Großteil der brasilianischen Bevölkerung lebte, und wurde schließlich von der Diktatur verboten. Die Voraussetzungen für die Realisierung des geplanten Museums für populäre Kunst und der Schule für Industriegesinnung und Handkraft waren dadurch nicht mehr gegeben. Aber Bobardis Erfahrung mit Hybriden Museenschulen begann nicht mit ihrer Arbeit in Bahia, Solar do Union. In den frühen 50er Jahren hatte Bobardi die Möglichkeit, an dem Entwurf des Instituts für zeitgenössische Kunst in São Paulo mitzuwirken, dem IAC, das mit dem Kunstmuseum von São Paulo MASP verbunden war. Das Museum wurde 1947 von ihrem Mann Pietro Maria Bardi gegründet und geleitet. Die Idee war, dass das Museum eine didaktische Rolle spielen sollte, wodurch die Wertschätzung und das Verständnis der Öffentlichkeit für zeitgenössische Kunst gefördert werden sollte. wie es auch für das Museum der modernen Kunst in Bayeux geplant worden war. Zu diesem Zweck wurde das IAC geschaffen, in dem Bobardi eine wichtige Rolle als Koordinatorin des Studiengangs Industriedesign spielte. Ziel des Kurses war es, Fachkräfte auszubilden, die in der Lage sind, moderne, industriell reproduzierbare Objekte zu entwickeln und herzustellen. Das IAC hatte nur eine kurze Lebensdauer, es existierte nur von 1951 bis 1953. Es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Erfahrungen des IAC und der Schule für Industriedesign und Handwerk. Beide teilten die Absicht, die Distanz zwischen der Entwicklung der Herstellung von Konsumgütern zu verringern, mit dem Ziel, eine Verknüpfung zwischen den bestehenden Industrien in São Paulo und der entstehenden Industrie in Bahia zu fördern. Dennoch wurden diese Verbindungen in beiden Fällen niemals konsolidiert. Aber es gab auch Unterschiede. Während ihrer Zeit an der Schule in São Paulo hatte Bobardi das Potenzial der brasilianischen Kultur und die Möglichkeiten, ihre Materialien, Techniken und Verfahren zu integrieren, zu assimilieren, um Objekte mit authentischem nationalem Designcharakter zu schaffen, noch nicht erkannt. Darüber hinaus hatte Bobardi während ihrer Erfahrung in Bahia den Vorteil, schon Erfahrung in São Paulo gesammelt zu haben, wo sie die soziale Funktion des Designprofils und die mögliche Wirkung seiner Produkte erkannt hatte. So konnte sie sich die Möglichkeiten der sozialen Transformation vorstellen, die sich aus der territorialen Verbindung des Schuhhandwerkerbranche sowie der Demokratisierung des Zugangs ergeben könnte, die sich aus den geschaffenen Produkten ergeben könnten. Es lassen sich weitere Zusammenhänge zwischen diesen brasilianischen Experimenten und denen an anderen internationalen Schulen erkennen. Im Fall des IAC besteht ein Zusammenhang mit der Dessauer Zeit des Bauhauses. Das pädagogische Programm des Bauhauses aufgreifend zielte das IAC auch darauf, eine Form der Ausbildung anzubieten, die das Kreative und die Ausführung zusammenbracht und eine Art von Teamarbeit zwischen Handwerk und Industrie fördert. Laut Leon gibt es jedoch keine Hinweise darauf im Diskurs des IAC auf die demokratisierende und utopische Rolle des Industriedesigns, das ein wesentlicher Bestandteil des Bauhausbildungssystems ist. Was die Schule in Bahia betrifft, so gibt es auch viele Verbindungen zu dem Bauhauskonzept. Laut Rossetti zielten beide Schulen darauf, die Beziehung zwischen Handwerk und Innenwirt durch Experimente mit verschiedenen Techniken und Materialien zu verbessern, um Designprototype zu schaffen, die an die industrielle Produktion angepasst werden könnten. Die von diesen Schulen geförderte Beziehung zwischen Handwerk und Industrie liegt nicht nur in der Dimension der Produkte, sondern auch in der Dimension der Produzenten, die für den Einstieg in die industrielle Produktion ausgebildet wurden. Beides zielte darauf ab, die gesellschaftliche Realität zu verändern. Aber laut Bobardi gab es auch Unstimmigkeiten zwischen den Konzepten. Das Bauhaus war abstrakter in Art und Weise, wie die erklärten Ziele erfolgt wurden, während die Schule in Bahia mehr in den realen Gegebenheiten und lokalen Anforderungen verankert sein sollte. Bobardi sagte, eine Schule wie Bauhaus oder Ulm, metaphysisch, experimentell, wäre in einem jungen Land wie Brasilien nutzlos, mit vielen primitiven und auf dem Land verhafteten Faktoren, sehr modernen Faktoren. Im Laufe der Zeit erkannte Bobardi, dass die Kräfte der Populärkultur, die sie bei ihrem ersten Umzug nach Bahia in den späten 50ern entdeckt wurden, durch die Industrialisierungsprozesse, die in Brasilien im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stattfanden, verschwanden. Die brasilianische Industrialisierung führte dazu, dass Produkte hergestellt wurden, die nichts mehr mit den populären Techniken, Materialien, Verfahren zu tun hatten. Es wurden überflüssige, nicht haltbare Produkte hergestellt. Produkte, die so konzipiert waren, dass sie schnell konsumiert und von den tatsächlichen Bedürfnissen der Bürger abgetrennt werden konnten. Es war diese neue soziale Konsumrealität, die Bobardis spätere Kritik am Bauhaus anregte, die nach Ansicht der Architektin damit endete, dass sie ihre ursprüngliche Ziele der Transformation der Realität durch Kunst aufgab, Ideale, die am Ende fantastisch und utopisch geworden waren. Im heutigen Brasilien lebt ein erheblicher Teil der Bevölkerung immer noch unter erbärmlichen Bedingungen und nutzt eine Vielzahl von improvisierten Überlebensstrategien, um zurechtzukommen. Zu den zeitgenössischen Formen des Bastelns gehören die Herstellung von Alltagsgegenständen. So erfährt Bobardis klare Anprangerung des Fehlers, westliche Formen der Industrieproduktion an die brasilianischen Verhältnisse anzupassen, weiterhin Resonanz. Die Kräfte der populären Produktion, die Realität Brasiliens verändern könnten, werden weiterhin unterdrückt. Die Fotografien stammen von diesen drei Fotografinnen und Fotografen. Und damit möchte ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit danken. Vielen Dank, Anna. Vielleicht greifen wir die konkreten Fragen zu deinem Vortrag auf in die Gesamtdiskussion.
Vielen Dank für diese äußerst reichhaltigen Beiträge. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, muss ich zugeben. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollten und wie wir diese verschiedenen Themen alle ansprechen. Ich würde erstmal Grace eine Frage stellen wollen zu Hybridität und hybriden Formen. Und das will ich auch verbinden mit Damas Bukos Kommentar. Wir müssen uns auch aber darüber klar sein, dass wir eine asymmetrische Hybridisierung, hybride Formen sehen manchmal einfach so aus, dass es einfach eine Mischung ist von Elementen, das eine von da, das andere von da, aber so ist es eben nicht. Es ist auch eine politische Situation, die hier hineinspielt, gerade im kolonialen Kontext. Und vielleicht können wir zunächst nochmal mit Ihnen reden, Bayo. Der Universitätscampus in IFA ist natürlich ein Projekt aus dem Westen mit einem großen Plan. Und Sie haben immer gesagt, dass da eine Transformation stattgefunden hat, dass die dominante modernistische Form transformiert wurde, etwas anderes daraus entstanden ist. Etwas, das nicht zu kolonialistisch wirkt. Ja, ich denke, eine Sache, die ich vielleicht nicht erwähnt habe, ist, dass Sharon natürlich nicht im Vakuum gearbeitet hat. Wir hatten einen Präsidentsfall und das war die Universität von Ebrado. Die war die kolonialistische, moderne Variante. Maxel Freit und Jin Drew haben da in Ebrado gearbeitet. ...80 Kilometer nur weg von IFE, wo dann später die andere Uni entstand. Das war also die Situation, in der Sharon arbeiten musste. Das heißt, sein Rüstzeug war die Moderne, aber eine andere Moderne, die sich abkehrte von dem typischen Ebrado-Modell. Natürlich, wie gesagt, hatten wir Präzedenzfälle. Und ein Israeli, der zu uns kam, es war ganz klar, dass er sich die Präzedenzfälle erstmal ansieht. Aber das war nicht so einfach. Politisch war das nicht so einfach möglich, sich umzusehen. Und in IFE hatten wir eine Hybridisierung und die Gedanke der Moderne, da würde ich sagen, das war eine kontinuierliche Reinterpretation, auch ein Stückchen weg. Bewegung von der Moderne, eine neue Interpretation, besser ausgerichtet auf die kulturellen und Identitätsbelange der Menschen. Die Architektur hat hier viel mehr getan, als einfach nur Gebäude zu produzieren, hervorzubringen. Eduard Kügel, vielleicht wollen Sie hier auch noch einen Beitrag leisten, weil Sie haben uns ja etwas gezeigt. Das uns verstehen lässt, wie chinesische und deutsche Bauhausarchitektur ganz von Anfang an irgendwo miteinander zu tun hatten. Dass die Architekten der Moderne bereits Elemente der chinesischen Architektur übernommen hatten, sodass wir hier den Begriff Einfluss vielleicht nicht so nutzen sollten, sondern eher die Themen Austausch. Ich denke, Austausch gab es nicht. Das hat man einfach so übernommen, wie es war. Gropius, denke ich, hat nichts von China gewusst. Charon auch nicht. Aber sie haben sofort verstanden, dass da eine kreative Kraft hineinkommt in den Kontext. Und das hat ihren eigenen Rahmen, ihre eigene Sichtweise verändert. Und sie haben gedacht, es ist aufregend, wie man Landschaften zu Architektur werden lassen kann, Landschaften transformiert. Weil wenn man sich als Teil der Umwelt sieht, dann kann man leicht mit dieser Umwelt arbeiten. Obwohl sie das Konzept als solches nicht verstanden haben, sie haben aber die Konsequenzen verstanden. Eine Transformation des Raumes in etwas ganz anderes hinein. Und ich denke, das ist der Fall gewesen bei beiden Architekten. Während der ganzen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben die kolonialen Kulturen die Moderne mit beeinflusst. Und zwar ziemlich viel. Weil es gab ja Leute, die reisten nach Afrika, nach Asien, die haben Forschung gemacht, die haben fotografiert, die haben versucht zu verstehen, was sie da gesehen haben. Ich habe zu Ernst Berschmann geforscht. Und ich habe im Bauhaus, in der Bauhausbibliothek gelesen, was Berschmann gemacht zu der Zeit. Die Bauhausleute konnten chinesische Architektur erlernen. Sie haben Referenzen gefunden, die haben es vielleicht nicht tiefgründig recherchiert und fundiert, aber zumindest tiefgründig genug, um ihre eigenen Konzepte mit beeinflussen zu sehen. Ist es notwendig, dass man die Kultur versteht? Nein, ich denke nicht. Man muss diese zivilisatorische Mission einfach mal aufgeben. Man muss akzeptieren, dass es multiple Identitäten entstehen. Manchmal versuchen die Leute, eine einheitliche Identität für irgendetwas zu formieren. Ich denke aber, heute leben wir alle in verschiedenen Schichten von Identität. Deswegen brauchen wir neutralere Räume, die es möglich machen, dass unterschiedliche Identitäten sich in einem Konzept, einem Raum treffen, um miteinander in Austausch zu treten. Anna, vielleicht möchten Sie jetzt noch etwas sagen zur Frage der hybriden Form. Das ist ja bei Lena Bobardi etwas ganz Besonderes. Sie verließ Italien und kam nach Brasilien und war eine recht stringente Architektin der Moderne, Vertreterin der Moderne. Dann im Laufe der Zeit, denke ich, hat sie es verstanden, vieles aufzunehmen aus der brasilianischen Kultur. Sie hat verstanden, dass wir ein vielschichtiges Land sind, kulturell gesehen, dass da viele Einflüsse da sind. Sie hat ihre Architektur transformiert. Sie hat nicht komplett ihre Konzepte über den Haufen geworfen, nicht komplett alles, was sie früher gemacht hatte, abgelehnt. Sie hat es aber geschafft, neue Ideen aufzunehmen. Diese kulturellen Einflüsse in Brasilien Einfluss nehmen zu lassen. Vielleicht ist Hybridisierung dafür ein gutes Wort. Aber es ist nicht nur eine Frage der Form. Ich denke, es ist auch eine Frage der Idee. Nicht nur eine Frage des Bildes, sondern auch eine Frage, wie nutzen Menschen den Raum? Und ich denke, darüber haben Sie auch gesprochen. Also ich denke, es ist schon wichtig. Nun, wir haben über diese unterschiedlichen Dinge gesprochen. Was ich hier noch ergänzen möchte, ist tatsächlich, dass wir diese Mischung haben, diese verschiedenen kulturellen Schichten. Aber schließlich und endlich, wenn wir uns umschauen in der Welt, so wie sie heute ist, so sehen wir, dass die meisten Punkte, wo wir in Verbindung stehen, oberflächlich sind. Denn ganz tief im Inneren haben wir alle noch unsere starken Identitäten, unsere Beziehung, wie wir Raum nutzen beispielsweise. Das wird beeinflusst vom Umfeld, von der Umwelt, den unterschiedlichen Lebensstilen, Lifestyles, zum Tanzen zum Beispiel. Da gibt es so viele verschiedene Dinge in der Welt. Man wird, wenn man ein Tanzstudio aufmacht, völlig anders agieren, wenn man in Afrika ist, anstatt in einem Land, wo Ballett der Standard ist. Also man muss sich wirklich beziehen auf die Personen, was sie machen und wie sie es machen, weil Gebäude sind für Menschen da. Es ist nicht andersrum. Das Gebäude muss dem Menschen genügen, nicht umgekehrt. Also wir können Identität nicht einfach außen vor lassen. Was halten Sie von dem Gedanken, dass wir verschiedene Dinge wieder verlernen sollten? Unlearning als Stichwort. Identität ist ja auch etwas, was sich verändern kann. Und wir brauchen eine Identität, weil unser Körper bietet die Hülle. Wir haben Dinge gelernt, die wir nicht einfach loswerden können. Olli Berger hat darüber gesprochen, ich will mich selbst loswerden. Regina Bittner hat heute Morgen darüber referiert. Das heißt, man kann auch Dinge wieder loswerden, die zu eng sind, aufgrund derer man sich nicht wieder eröffnen kann. Identität. Kann sich verändern. Innerhalb ihres eigenen Kulturkreises. Unsere Menschen in Afrika sind ausgewandert, nach Europa gekommen, nach Amerika gekommen. Kommt man nach Amerika? So haben wir die Afroamerikaner, die noch viel stärker afrikanisch sind als jeder andere Amerikaner. Vom Grundsatz her sind sie auch heute noch immer noch Afrikaner. Wenn Menschen ihre Identität verändern können, Entschuldigung, dann braucht man natürlich auch immer Strukturen, ein Design. Und Design und Strukturen werden immer geschaffen von Menschen. Menschen kommen da hinein, aber nicht jeder lebt dort auch komfortabel. Da gibt es Leiden, wenn man sich nicht zugehörig fühlt. Es ist schon schwierig. Architektur und Kultur sind geografisch basiert, verortet. Es gibt so viele Regionen der Welt und man sieht die Leute, die auf einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Gürtel leben, leben ähnlich. Das hat sich entwickelt über lange Zeit, über Tausende von Jahren. Und wenn eine Farbe unterschied, ich meine, unsere Hautfarbe ist unterschiedlich, unsere genetische Zusammensetzung ist dieselbe. Aber denken Sie die geografische Zone hinein und die Millionen von Jahren, die wir dort verbracht haben. Also es ist nicht so leicht, ein Entwurf, ein Design zu machen. Es ist nicht so leicht zu sagen, das ist universell, da kann jeder komfortabel drin ausleben. Das sehen wir in Nigeria. Viele Leute bauen sich große Villen. Und die nutzen sie nicht, die laufen irgendwann wieder weg. Ich denke, wir müssen dem Publikum auch noch die Chance bieten, Fragen zu stellen, Marion von Osten. Wir sehen also Leute, die bauen sich irgendwelche schicken Villas und laufen da wieder weg davon, weil das ist nicht entsprechend ihrem Lebensstil. Ich meine, man kann natürlich ein Design entwickeln für eine bestimmte Kultur. Das geht aber nicht, indem man sagt, okay, das ist Design, nur das, die haben wir an einem fernen Ort entwickelt für eine ganz andere Kultur, die wird dann dieser Kultur aufgepflanzt. Ich denke, ich würde gerne jetzt noch einmal diesen Gedanken aufgreifen. Sie haben gesagt, man kann natürlich etwas machen, was vielleicht einer Gesellschaft oder den politischen Umständen gefällt. Und wir haben auch gesagt, natürlich entwickelt sich Kultur, verändert sich Kultur, je nach politischen Konditionen, bleibt nicht stabil über Jahrtausende. Aber ich denke auch aufgrund der Revolution, die wir erlebt haben, Elifa wurde ja gebaut als Protest gegen die britische Kolonisierung. Und deswegen brauchte es auch die Tatsache, dass die Europäer ihr Vokabular neu gedacht haben. Sie können vielleicht sagen, da gab es den reziproken Effekt der Entkolonialisierung, aber die Moderne musste plötzlich erkennen, dass ihr universalistischer Ansatz nicht funktioniert. Auch Gropius musste sich nach dem Zweiten Weltkrieg neu ausrichten, weil die Geopolitik hat sich komplett verändert. Indien wurde unabhängig und deswegen kamen die ja auch, weil sie mussten da erstmal verstehen, dass die Welt sich ändert und sie sich selbst in ihrer künstlerischen Praxis ändern müssten. Und ich denke, das trifft auf uns alle zu. Nach diesem kurzen Jahrhundert, der letzten 100 Jahre, mussten wir alle uns verändern. Wir mussten zu anderen Menschen werden. Wir konnten nicht einfach so stabil verharren, wie wir seit eh und je waren. Ich denke, man muss akzeptieren, dass das Lernen nie endet und wir müssen den Studenten beibringen, dass sie nicht fertig sind, wenn sie die Uni verlassen. Dann fängt nämlich das echte Lernen an. Und wir müssen den Gedanken aufgeben, dass wir immer aus der besten Praxis lernen können. Wir sollten besser aus Fehlern lernen, weil ich denke, aus Fehlern lernt man viel mehr. Wenn wir verstehen, warum etwas nicht geklappt hat, lernen wir mehr. Und deswegen muss der gesamte Lehrplan meiner Meinung nach verändert werden. Ich denke, manchmal ist es auch gut zu akzeptieren. Dass wir ein bisschen in die Philosophie hineingehen sollten, ich denke, das hilft uns. Raum als solcher ist niemals neutral. Ich habe immer versucht zu analysieren, wie Menschen den Raum erobern. Egal, was man ihnen gibt, sie erobern den Raum auf ihre eigene Art und Weise. Ich meine, für manche Menschen bei uns im Beruf mag das bedrückend sein, für andere mag das Befreiung sein. Ich meine, bei uns haben wir so viele verschiedene Menschen an der Uni. Die ganzen Leute mit ihren verrückten Doktorgraden, ganz tolle Ausbildung. Und dann geht man in deren Küche und dann guckt man sich da um und sagt, oh meine Güte, kocht ihr vielleicht ihr am Fußboden? Man sieht also das, was sie gekocht haben, als Spur am Fußboden. Ich habe wirklich 25 Jahre in den USA gelebt und genau da habe ich es genauso gesehen. Appropriation des Raumes, so wie man das haben will, das machen die Menschen. Und das ist ein Prozess, von dem wir immer für uns auch wissen müssen. Raum ist nicht neutral, er ist immer sozial besetzt, sozial produziert. Gibt es jetzt noch weitere Fragen aus dem Publikum? Da drüben hinten im Saal. Ich habe zwei Fragen. Eine Frage ist eine Verständnisfrage. Da brauche ich noch ein bisschen Erklärung. Und diese Frage geht an Frau Birnbach. Sie haben gesagt, es gibt einen Unterschied. Und Lina Bobardi, zwischen Schaffung, Umsetzung und Nutzung der Objekte, diese Lücke schließen wollte. Können Sie dazu ein bisschen mehr Ausführung machen? Was heißt Ausführung? Wie führt man ein Objekt aus? Das ist mir nicht ganz klar. Eine Frage an Herrn Nuko. Es war für mich sehr interessant. und ist für mich sehr interessant, warum Sie sich entschieden haben für ein neues Kulturstudio. Warum ausgerechnet ein Amphitheater dort? Sie haben gesagt, es ist nicht so einfach. Man kann nicht einfach von außen her ein Konzept, ein Objekt in einen neuen Raum stellen und denken, dass es funktioniert. Aber genau das haben Sie ja gemacht mit dem Amphitheater. Was haben Sie gedacht, würde das Amphitheater bewirken? Wie bringt es neues Lernen hervor?
Als Lina Bobardi in Bahia war, wie ich ja schon sagte, hat sie den Nordosten bereist und sie und auch einige andere versuchten, die Orte zu finden, wo die Objekte hergestellt wurden. Und sie interessierte sich sehr stark für die Produktion und so, wie die Materialien, die Techniken verwendet wurden und wie sie das umgesetzt haben, so wie die Materialien genutzt wurden, welche Techniken verwendet wurden, um ein bestimmtes Objekt herzustellen. Und an der anderen Schule zum Beispiel und in vielerlei Hinsicht gilt dieser Punkt, dass jemand etwas schafft und andere das umsetzen. Was sie wollte, war die Kreation, das Design und die Umsetzung zusammenzubringen. Also, dass all diejenigen, die das machen, dann von den Produzenten lernen können und auch vice versa. Dass auch die Produzenten deutlicher mit dem Schaffungsprozess umgehen konnten. Das war die Idee, die Lücke hier zu schließen. Und was sie meinte und was sie nicht erreicht hat, war diese Gruppe zu bilden, all diese Leute zusammenzubringen und diese Objekte dann in industriellem Maßstab herzustellen. Das war ihre Idee. Und das ist auch eine Frage, über die wir gestern gesprochen haben. Wir haben immer noch diese Lücke. Also wir denken an diejenigen, die etwas designen und die anderen, die dann das produzieren. Bei der industriellen Produktion ist das ja immer noch so. Ich weiß nicht genau, ob das die Frage beantwortet hat. Aber mehr oder weniger ist es so. Noch die Rolle des Amphitheaters in Ihrer Arbeit. Warum haben Sie die Form des Amphitheater genutzt für das Kulturzentrum? Das ist ja eine angenommene Form. In unserer Kultur in Afrika haben wir keine physischen Theater gebaut. In der Vergangenheit war das so. Aber wir haben Theater, wir haben Drama, wir haben Tanz. Das wird aber an öffentlichen Orten aufgeführt. In einer bestimmten Formation, die normalerweise in einer runden Form stattfindet. Also diejenigen, die es aufführen, sind in der Mitte und die Zuschauer drumherum. Ich bin nach Frankreich gereist, um mich mit europäischen Theaterbauten zu beschäftigen. Und nachdem ich diese Gebäude in Europa studiert hatte, vorher konnten wir die Bilder zum Beispiel eines Theaters, eines Shakespeare-Theaters und das ähnelte sehr stark dem Kolosseum in Rom. Und jetzt wollten wir ein Theater bauen. Und ich habe mir dann alle Formen angeschaut, der Theater, die es in Europa schon gab, die schon gebaut worden waren. Und dann habe ich gesehen, dass das griechische Amphitheater passend wäre. Und das wichtige Element, denn mir fiel auch auf, dass die meisten Theater in Europa akustische Probleme hatten. Eine schlechte Akustik hatten. Aber das griechische Amphitheater hatte einen sehr interessanten akustischen Effekt. Ohne jegliche Verstärkung hat man alles verstanden. Ich bin dorthin gereist und habe das ausprobiert. Und deswegen habe ich unter anderem diesen Stil adaptiert. Mit einem Dach. Ich wusste nicht, wie das hinterher aussehen würde, bevor es fertig war. Und so, wie es entstanden ist, scheint es recht gut funktioniert zu haben. Die Architektur muss ja, die man schafft, muss ja da rein passen, wo man sie baut. Das gilt immer. Zum Beispiel würde man sich mal eines Morgens macht man auf und überlegt sich eine amerikanische Ranch, es Kalifornien zum Beispiel mitten in Lagos zu bauen. Aber dann gibt es niemanden, der da drin leben wird. Da wird es leer stehen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das eine hybride Form ist. Also, man kann ja natürlich sich überall was überall Anleihen machen. Jede Kultur ist natürlich frei, dies zu tun. Und man muss es auch verdauen. Es muss Teil der eigenen Kultur werden. Es muss zum eigenen Lebensstil passen. Denn es bleibt ja nun mal da. Es steht da. Und wenn es liegt ja, es, man designt ja auch, damit die Menschen dort komfortabel leben können. Man muss also durch diesen Prozess durchlaufen, damit es passt zur Kultur, zum eigenen Lebensstil. Anders funktioniert es nicht. Vielen herzlichen Dank. Die Zeit ist schon vorbei und sie ist wirklich schnell vergangen. Ich fände es schön, wenn wir noch mehr Zeit hätten, um die ganzen spannenden Fragen zu diskutieren. Ich möchte nur noch mal kurz etwas sagen. Wir haben jetzt eine Pause von einer halben Stunde, eine Kaffeepause. In der Hirschfeld Bar gibt es Kaffee und auch Kuchen. Und Sandra Benitez wird in der nächsten Session Portugiesisch sprechen. Wenn Sie dafür eine Verdolmetschung brauchen, sollten Sie einen Kopfhörer mit reinbringen für die nächste Session. Und damit vielen Dank.